wow wow。
Soundtrack.
Wow.
Auf Radio Frei.
Absoluter Wahnsinn.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Soundtrack. Ich heiße Jan, ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Heute fangen wir an mit einer Filmreihe, über die ich mich sehr, sehr freue, dass diese Filmreihe jetzt gerade aktuell bei einem großen Streaming-Anbieter endlich mal wieder vollständig zu sehen ist. Alle 5 zur Reihe gehörenden Filme kann man da gucken und wir fangen heute an, uns die Soundtracks dieser Filmreihe anzuhören. Das Besondere ist, dass diese Filme in ihrer Vollständigkeit lange nicht mehr wirklich legal auch hier in Deutschland guckbar waren. Das liegt daran, dass sie seit den frühen 80ern indiziert waren. Eine Indizierung oder die Indizierung eines Filmes ist übrigens nicht das Verbot eines Films, sondern es ist nur nicht gestattet, diese Filme ja Kindern und Jugendlichen beziehungsweise öffentlich zugänglich zu machen, da eine ja leichte oder vielleicht sogar besondere Jugendgefährdung vorliegt. Das war damals in den 80ern vor allem, sind da sehr, sehr viele Filme auf dem sogenannten Index gelandet, die mittlerweile übrigens in ihrer ungekürzten Fassung teilweise sogar ab 16 wieder freigegeben sind. Ne? Sowas wie Predator oder so ist ungeschnitten ab 16 freigegeben inzwischen und sogar das einer der schrecklichsten, brutalsten, fiesesten, gemeinsten Filme aller Zeiten, nämlich Tanz der Teufel. Selbst der ist in Deutschland mittlerweile ab 16 freigegeben und so auch die Mad Max Filme. Immerhin in einer leicht entschärften Fassung mittlerweile ab 18 auch freigegeben. Und deswegen kann man jetzt ganz offiziell, ganz öffentlich und ganz brav sie schauen und natürlich auch darüber reden. Genau, und das ist auch der Anlass, warum ich ausgerechnet jetzt anfange, diese Filme zu schauen, beziehungsweise habe ich sie geschaut und bin jetzt sozusagen bereit, über die Soundtracks zu reden. Wir fangen an mit dem ersten Mad Max Film. Der ist 1978 in die Kinos gekommen und war damals das Spielfilmdebüt eines jungen australischen Schauspielers, den man bis dahin überhaupt noch nicht kannte, zumindest wir hier in Deutschland nicht, und in den USA ist er auch erst durch den zweiten Teil dieser Reihe so richtig bekannt geworden, was ein bisschen kurios alles gelaufen ist. Mel Gibson ist hier das erste Mal aufgetreten und hat in dieser Form auch gezeigt, was seine großen Stärken sind als Schauspieler, nämlich als einerseits charismatischer Typ mit einem sehr charismatischen Blick, die Augen, alle schmelzen dahin. Und auf der anderen Seite aber auch so ein richtiger Badass. Und das ist ganz wichtig für die Rolle, die er hier spielt. In Mad Max geht es um einen Polizisten namens Max Rockatansky. Der ist so eine Art Highway Patrol, so eine Art Autopolizist. In Australien ist das wohl alles auch angesiedelt, aber in einer Zukunft, in der es absolut nicht mehr so richtig geil aussieht. In der Zeit hat es auf jeden Fall schon mehrere weltumfassende Konflikte gegeben, wahrscheinlich auch mit Atombomben. Das wird nur so ein bisschen angedeutet. Es geht oft um sowas wie Öl, die sogenannten Öl- und Benzinkriege, wie auch immer. Es ist alles nicht mehr ganz so rosig und die Welt ist dabei unterzugehen. Und Max und seine Kollegen sind sozusagen eigentlich noch so der letzte Versuch, so eine Art Art Zivilisation aufrechtzuerhalten, zum Schutz der normalen Bevölkerung vor marodierenden Banden, die eben auf den Straßen mit Motorrädern unterwegs sind und da wirklich keinen Halt machen und alles Mögliche machen, also rauben, morden, plündern, vergewaltigen und da wirklich auf ganz fiese Art und Weise sozusagen die normale Bevölkerung heimsuchen. Und in diesem Zusammenhang gibt es eine Verfolgungsjagd, ein Wahnsinniger, der erst im Gefängnis war, bricht aus, tötet dabei mehrere Polizisten und klaut ein hochmotorisiertes Polizeifahrzeug und die ganzen Kollegen kommen dem nicht mehr hinterher, der ist einfach zu schnell. Und der Einzige, der ihn jetzt noch aufhalten kann, ist Max, ein Polizist, der der beste Autofahrer der Welt ist und auch mit dem schnellsten Polizeiwagen, einem der letzten V8 Opus Magnum noch unterwegs ist. Und der schafft es dann, diesen flüchtigen Gangster in einem spektakulären Unfall auch zu stellen. Woraufhin ein weiterer Mensch aus dessen Gang, nämlich Tau Cutter, es jetzt auf Max abgesehen hat. Und ja, im Grunde wird im Film erzählt, wie eben Tau Cutter und seine Bande versuchen, Max zu finden. Und der nimmt das nicht so richtig ernst und macht sich da gar keine großen Sorgen und fährt mit seiner Familie in Urlaub und so weiter. Und dann geht's irgendwann schief und es entbrennt ein Rachefeldzug. Und das ist es im Grunde, was im ersten Mad Max Film passiert. Das Besondere bei diesem Film ist natürlich die Action. Und zwar ganz speziell die Auto-Action. Denn in einer unfassbaren, wie ich glaube, noch nie zuvor so krass dargestellten Geschwindigkeit rasen die hier über die langgezogenen Straßen durch die Steppe Australiens. Und da ist wirklich mit einer unfassbaren, wahnsinnigen Geschwindigkeit wird hier gearbeitet und es wirkt auch schnell. Es gibt ja so ein paar filmische Tricks, es schneller aussehen zu lassen, als es ist, aber ich bin mir relativ sicher, dass die auch wirklich ziemlich schnell gefahren sind. Die Stunts sind Wahnsinn. Ich glaube, es sind auch Stuntmen bei den Dreharbeiten gestorben. Die Crashs sind sehr spektakulär und das ist alles ganz schön krass und einerseits spektakulär, aber auch bedrückend, denn die Welt, die hier gezeichnet wird, ist einfach nicht besonders schön. Ja, das Besondere ist hier, dass der junge australische Regisseur George Miller hier seine eigene Vision verfolgt hat und im Grunde nur ganz wenig Budget zur Verfügung hatte und auch gerade in Ende der 70er, da spielte das schon noch eine Rolle, wie viel Geld man in einen Film steckt. Man hat das auch gesehen und er hat sozusagen aus den mangelnden Mitteln eine Tugend gemacht und hier wirklich auch sehr clever inszeniert, um spektakuläre Dinge so lange und so echt wie möglich aussehen zu lassen und so, das sieht man diesem Film auch an. Das ist also wirklich eine sehr beeindruckende Bildsprache, die dieser Film hat. Und das ist im Grunde das Besondere an diesem Film und das, was die Reihe dann daraus, was aus der Reihe dann später noch wurde. Darüber reden wir dann aber gleich. Wir sprechen mal kurz über die Musik. Die stammt von einem Komponisten namens Brian May. Und das ist nicht der Brian May von Queen, sondern ein australischer Filmmusikkomponist, der mittlerweile übrigens auch schon leider verstorben ist. Und der versucht hier einen sehr für die 70er Jahre sehr klassisch klingenden Soundtrack zu machen mit einer nicht allzu großen Orchestrierung, aber es sind echte Musiker dabei und es wird viel mit Stimmungsbildern gearbeitet und gerade die Harmonien, die hier angewendet werden und der Aufbau der Musik erinnert eher an damalige Horror- oder Slasher-Filme und so ein ganz kleines bisschen wirkt dieser Film dann dadurch trashiger, als er eigentlich sein müsste. Aber ich glaube, das war einfach die Art und Weise, damals Musik zu machen für solche Filme, für Actionfilme, die so einen besonders hohen Spannungs- oder Thrillgrad hatten einfach und deswegen ja, ist das jetzt nicht so eine wahnsinnig hervorstechende Musik, die diesen Film auszeichnet. Wir hören jetzt einfach mal rein in den Soundtrack zum ersten Mad Max Film aus dem Jahr 1978, komponiert von Brian May. We'll be right back.
Wo kommt denn die Musik her? Da muss wohl jemand in der 2 sein.
Soundtrack. Auf Radio Frei.
Oh,
willkommen zurück zu Soundtrack. Wir hören heute Musik aus Mad Max, eine Filmreihe, die in einem der besten, am besten inszenierten Actionfilme aller Zeiten gipfelte, die aber ihren Anfang in den späten 70ern fand mit einem damals unbekannten Schauspieler namens Mel Gibson in der Hauptrolle. Und wir haben es ja gehört, der erste Teil kam 1978 in die australischen Kinos und war dort ein beachtlicher Erfolg, aber im Rest der Welt hat sich kein Schwein dafür interessiert. Und das war so weit, dass der auch nirgendwo aufgeführt wurde. In anderen Ländern kannte man Mad Max nicht. Nichtsdestotrotz hat George Miller mehr oder weniger ununterbrochen gearbeitet. Seit der Veröffentlichung des ersten Teils hat er dann weitergemacht. Direkt im Anschluss kam dann Mad Max 2 1981, also knapp 3 Jahre, nachdem der in Australien in Kinos kam, kam in Australien auch schon gleich der zweite Teil, Mad Max 2, der Vollstrecker, so heißt der bei uns. Ich glaube, in Australien hieß der einfach nur Mad Max 2. Und im Rest der Welt kam dann, also zumindest in den USA, kam zuerst Mad Max 2 in die Kinos. Das war ein bisschen kurios, denn Mad Max 2 war in Australien wiederum ein so großer Erfolg, dass dann endlich auch amerikanische Verleihfirmen darauf aufmerksam geworden sind und gesagt haben, okay, dann bringen wir den Film in die Kinos. Da aber der erste zu diesem Zeitpunkt nicht in den amerikanischen Kinos gelaufen ist, den also kein Schwein kannte, hat man natürlich nicht gesagt, das heißt Mad Max 2, sondern man hat ihn in unter einem anderen Titel in die amerikanischen Kinos gebracht, nämlich unter dem Titel Road Warrior. Da startete der und kurz nachdem der dann auch in den USA einen ganz okayen Erfolg eingefahren hatte, kam dann eben auch der erste Mad Max in die Kinos in den USA. Also erst der zweite, dann der erste. Ein bisschen verwirrend. Mittlerweile ist es aber pupsegal, weil mittlerweile wissen wir ja, welcher der erste, zweite, dritte, vierte und so weiter Film ist. Wir sind also im Jahr 1981, aber in der Geschichte des Films sind wir in einer, wahrscheinlich nicht allzu fern in Zukunft. Und wenn ich beim ersten Teil schon gesagt habe, die Welt sei nicht so besonders schön und die Gesellschaft ist dabei niederzugehen, dann ist das letzte Quäntchen Zivilisation, was vielleicht noch im ersten Film zu sehen war, das letzte bisschen Normalität oder normales Leben, davon ist jetzt im zweiten Teil absolut gar nichts mehr zu sehen. Da ist wirklich nur noch der pure Mayhem und Outlaw auf den Straßen. Das heißt, normale Menschen gibt's eigentlich gar nicht mehr. Es gibt nur noch Wahnsinnige und also Opfer und Beute im Grunde, beziehungsweise Jäger und Gejagte. Das ist das Einzige, was es noch auf den Straßen gibt. Und da ist Max unterwegs einigermaßen depressiv, denn ich will gar nicht zu viel spoilern, aber in dem ersten Film ist ein sehr großes Drama, eine sehr große Tragödie für ihn passiert und er ist seitdem stark distanziert von der Gesellschaft, ist alleine im Ödland unterwegs mit seinem V8 Opus Magnum, ein wirklich beeindruckendes, schnelles und fantastisches Gefährt. Und es ist natürlich nötig, dass er auch immer wieder Treibstoff und Benzin besorgen muss für sein Fahrzeug und beim Versuch, einen überfallenen Benzintransport sozusagen anzuzapfen, damit er sich da ein bisschen Benzin klaut, macht er auch bekannt mit einer marodierenden Bande. Die sehen echt krass aus, so ein bisschen wie mutiert fast schon. Und das wird auch in der Vorgeschichte erwähnt, dass es ja vielleicht eine Atombombe, einen Atomkrieg gegeben haben könnte. Und in diesem Zusammenhang, auf der Flucht vor diesen Gangstern, vor dieser Bande, trifft er auf eine Siedlung mitten in der Wüste. Es ist aber eigentlich eine Raffinerie. Und das ist das Problem, dass diese Gangsterbande versucht eben diese Raffinerie zu erobern, ist aber im Grunde verrammelt wie eine Festung und die Menschen, die da leben, werden sozusagen terrorisiert von dieser Gangsterbande, die immer wieder kommen. Und Max, ich kriege gerade den Zusammenhang nicht mehr ganz hin, aber Max entschließt sich dann für diese Leute zu arbeiten und denen zu helfen und hat gesagt, ey, ich weiß, wo ein großer Transporter, ein Truck ist und mit dem können wir das Benzin aus eurer Raffinerie wegtransportieren und ihr könnt die große Reise ins Paradies irgendwo hin, wo sie hinwollen, hinter der Wüste irgendwo soll es ganz toll sein und schön sein und dann können wir die große Reise machen und Max hilft ihnen. Und wir haben in diesem Szenario natürlich so ein 7 Samurai, Kurosawa, Szenario. Das heißt, er hilft dann diesen Leuten, sich zu verteidigen gegen die marodierende Bande. Und da gibt es auch noch ein Kind, das mit einem selbstgebauten Boomerang ziemlich abgefahrene Sachen macht. Dann gibt es noch einen Typen, der ein selbstgebautes Flugzeug, also einen Hubschrauber, sowas in der Art hat. Alles ganz schön schräg, aber sehr, sehr minimalistisch, was so die Handlung und auch Sprache angeht. Es dauert, glaube ich, 20 Minuten in diesem Film, bis das erste Mal ein Wort gesagt wird. Es passiert ganz viel auf der Bildebene und es gibt eben eine zusammenhängende Actionsequenz, die so unfassbar akribisch inszeniert und eingefangen ist, dass die selbst heute nach über 40 Jahren immer noch wirklich, wirklich toll aussieht. Also das muss ich einfach sagen, die ja, auch wenn das Budget nicht allzu hoch ist und man das schon sieht, dass da wirklich an durch die Inszenierung merkt man einfach, dass da an ganz vielen Stellen gespart wird, aber damit, ja, umso spektakulärer wirken dann eben die Actionsequenzen, die es dann, die haben es wirklich bis heute in sich, also wirklich ganz fantastischer Film. So, ich habe am Anfang schon gesagt, die Filme waren indiziert und da gab es vor allem im zweiten Teil, gibt es da ein, zwei Sequenzen, die dafür verantwortlich waren, dass der Film damals als stark jugendgefährdend eingeschätzt wurde. Ich habe schon gesagt, ein kleiner Junge hat einen Boomerang, ganz australisch mäßig, und der ist aber angeschärft und er, ja, kämpft mit diesem Boomerang und da gibt es ein, zwei explizite Momente, wo man sieht, einigermaßen sieht, was mit dem Boomerang, was der anrichten kann. Das war damals, glaube ich, der Anlass auch für eine Indizierung, dass man eben sieht, wie ein Kind eben da wirklich für fiese Splatter-Effekte sorgt. Das konnte das Prüfgremium damals nicht ertragen. Und heute, wie gesagt, ist das alles ein kleines bisschen entschärft auf den Streaming-Diensten. Also man sieht es nicht allzu explizit, was mich persönlich schon wieder ein bisschen ärgert, denn, naja, heute ist das alles, glaube ich, nicht mehr ganz so krass zu bewerten. Aber das soll zu einer anderen Sendung mal irgendwie vielleicht irgendwann anders mal ein bisschen ausführlicher Thema sein. Wir hören jetzt rein in den Soundtrack, der ist wieder von Brian May. Der versucht so ein ganz kleines bisschen von diesen klassischen Wegen, die er noch im ersten Teil begangen hat, abzuwandeln und so ein ganz kleines bisschen auch diese wirklich bedrückende, dystopische Stimmung in dieser Wüste, in diesem Ödland sozusagen mit zu transportieren. Man muss auch mal sagen, dass alles, was wir so typisch so kennen aus solchen Spielen, auch Videospielen wie Borderlands oder Fallout und alles, was so dieses postnukleare Ödland angeht, dieses ganz besondere Bild, das wurde hier in diesem Film stilistisch mehr oder weniger zementiert und alles basiert irgendwie darauf, was so die Ausstattung von Autos angeht. Diese zusammengebastelten Schrottkarren, die durch die Wüste rasen, die Kleidung, die also irgendwie selbst gebastelt, aber auch sehr martialisch wirkt. Also all das, was wir eben von anderen typischen Wasteland-Szenarien kennen, das wurde hier in Mad Max 2 mehr oder weniger im Alleingang festgezurrt und gemacht. So, und so auch die Musik übrigens, also da gibt's ganz viele Sequenzen, die mich sehr stark an den Soundtrack von Fallout zum Beispiel erinnert haben, Videospielreihe, die ihr vielleicht kennt. So, wir hören jetzt mal rein in den Soundtrack zu Mad Max 2 aus dem Jahr 1981, komponiert von Brian May.
Thank you.
Und das war's schon wieder fast mit Soundtrack für diese Ausgabe. Wir haben heute in die Soundtracks der ersten beiden Mad Max Filme reingehört, in der ersten Hälfte in den Soundtrack zu Mad Max 1 aus dem Jahre 1978 und in der zweiten Hälfte in den Soundtrack zu Mad Max 2, der Vollstrecker oder auch Road Warrior, wie er in den USA dann im Kino hieß, 1981 erschienen. Beide Soundtracks stammen vom Komponisten Brian May, nicht der Gitarrist von Queen, sondern der Filmmusikkomponist aus Australien, Brian May, der leider inzwischen auch schon verstorben ist. Ja, das war's für diese Ausgabe. In der nächsten Ausgabe geht's dann natürlich entsprechend weiter mit den nächsten Einträgen in der Mad Max-Reihe. Bis dahin wünsche ich eine gute Zeit. Ciao, sagt der Jan.